Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Sie sind halbe Filmkameras. Sie haben x Funktionen, intelligente Modi, um bei jedem Verhältnis ein gutes Bild machen zu können. Digitalkamera, die können mittlerweile sehr viel. Ja, fast zu viel. Man steht ein bisschen ratlos vor dem Regal, wenn man eine neue Digitalkamera kaufen will. Wir haben Tipps, auf was es wirklich drauf ankommt. Ein bisschen später in dieser Sendung. Zuerst geht es um Treibstoff, um Biobenzin. Mit neuem Biobenzin wird man die Umwelt entlasten. In Frankreich gibt es das Benzin seit dem Frühling und auch bei uns wird es denk bald einmal kommen. Die Idee dahinter, das Ethanol, das man reinmischt, ist Alkohol, das man aus Pflanzen gewinnt, zum Beispiel aus Holz oder Zuckerrüben. Darum gilt das Biobenzin als CO2-neutral, also klimaschonend. Wie wir letzte Woche berichtet haben, kann das neue Biobenzin nicht nur Auto kaputt machen. Für viele Experten ist das Biobenzin auch nicht sinnvoll. Der Beitrag von der Yvonne Hafner.
In gut einem Jahr wird in ganz Europa eine neue Benzinnorm eingeführt, die der maximal erlaubte Ethanolanteil im Benzin verdoppelt, von 5% auf 10%. Dem können sich auch die Schweiz nicht entziehen, sagt Pierre Schaller, Direktor von Alcosuisse. Alcosuisse arbeitet unter dem Dach von der Eidgenössischen Alkoholverwaltung und ist zuständig für Handel mit Alkohol in der Schweiz.
Wenn Brüssel definiert die Norm neu mit 10%, dann jedes Land, wo es eigentlich dort angehängt, und in der Schweiz sind wir auch dort angehängt, via Schweizerische Normvereinigung, müssen wir obligatorisch die Normen übernehmen.
Spätestens in anderthalb Jahren kann man also auch in der Schweiz 10% Ethanol ins Benzin mischen. Das ist heute noch nicht erlaubt. Die neue Norm werde ganz sicher Folgen haben, meint Hans Jäckle. Er ist Mitglied in der europäischen Arbeitsgruppe, die die neue Norm entwickelt.
In der Schweiz wird ja relativ viel Treibstoff importiert. Und wenn es im Ausland dann üblich ist, dass man dort jetzt Benzin mit bis zu 10% Ethanol hat, dann gibt es bereits eine Einschränkung beim Import. Das heisst, die Firmen, die importieren, müssen dann speziell allenfalls verlangen vom Lieferant, dass sie ein Benzin bekommen, wo noch kein Ethanol drin hat. Und wenn sie das nicht machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit dann relativ groß, dass sie ein Benzin bekommen, das Ethanol drin hat.
Das neue Biobenzin mit dem höheren Ethanolanteil könnte also schon bald via Import bei uns landen. Die Schweizer Politik unterstützt aber kein Ethanol, das aus Pflanzen gewonnen wird, wo man in der Nahrungskette braucht, wie zum Beispiel Mais oder Weizen. Nur wenn Ethanol aus Holzschnitzel oder Abfall aus der Zuckerproduktion gemacht wird, wird es bei uns auch gefördert, indem man darauf keine Treibstoffsteuern zahlen muss. Und das ist attraktiv. Mit so einer Steuerbefreiung wäre so ein Biobenzin an der Tankstelle nämlich günstiger als normale Bleifrei 95. Das töne für einen Konsumenten zwar vielversprechend, sagt Hans-Peter Fahni vom Bundesamt für Umwelt. Er stellt sich aber die Frage,
gibt es überhaupt genug Benzin, genug Ethanol, was steuerbefreit angeboten werden kann? Und dort gibt es im Moment gewisse Zweifel, weil nur eigentlich die Mengen, die aus Abfall produziert werden, die sind sicher steuerbefreit, die würden die Bedingungen erfüllen. Aber von dem gibt es nicht beliebig viel.
Um das Bleifrei 95 in der Schweiz flächendeckend mit 10% Ethanol anzureichern, wären pro Jahr mehrere hundert Millionen Liter Ethanol nötig, schätzungsweise 300 Millionen. Der Direktor von Alcosuisse, der Pierre Schaller, gibt zu, dass man im Moment tatsächlich noch nicht so weit sei. Das könnte sich aber schnell ändern.
Diese Menge kann sicher nicht eigentlich in der Schweiz produziert werden. Das ist nicht möglich. Wir haben eigentlich nicht die Rohstoffe, auch nicht die Abfälle, auch nicht Überschüsse genügend für so etwas Unternehmen. Aber es ist Möglichkeit, weltweit das eigentlich können abzudecken. Und es gibt immer mehr Produzenten, die haben Lust und Interesse, effektiv richtig und sauber zu produzieren.
Sauber heisst, dass Ethanol ausschließlich aus Abfallprodukten hergestellt wird. Auch dann bleibt aber der Biotreibstoff umstritten. Für Hans-Peter Fahni vom Bundesamt für Umwelt geht die Rechnung nicht auf.
Die ganze Förderung von biogenen Treibstoffen zum Schutz des Klimas ist einer der teuersten Wege, für CO2-Emissionen zu reduzieren. Wenn man ein bisschen verbrauchsärmere Autos kaufen würde, ist es viel leichter, 10 oder sogar 20 oder 30% CO2 zu sparen, als wenn wir mit viel Gewalt und Mühe und Subventionierung versuchen, prozentweise Alkohol ins Benzin hineinzudrücken.
Statt dass man Abfall nimmt und in einem aufwendigen Verfahren daraus Energie gewinnt, sollte man die Energie gescheiter direkt bei der Sonne holen, meint darum der Hans-Peter Farni. Dass es mit der Solartechnologie bei den Autos nicht vorwärts geht, habe mit dem tiefen Ölpreis zu tun. Solange das Öl relativ billig zu haben ist, sei der Anreiz zum Weiterforschen klein. Das gibt sogar der Armin Heitzer von der Erdölvereinigung zu.
Es ist natürlich ganz klar, oder? Erdölpreis hat in dem Sinn einen relativ grossen Einfluss auf die Technologieentwicklung, auf das, was sich letztendlich durchsetzen kann, was günstiger zu haben ist, wird auch vom Konsument natürlich und auch von der Wirtschaft den Vorzug geben. Allerdings ist das mit einer Einschränkung auch zu sagen, dass wenn natürlich ein Energieträger eben auch wesentliche ökologische Vorteile hätte und die Wertschätzung auch, ich sage jetzt mal, bei den Verbrauchern entsprechend vorhanden wäre und sie bereit wären, dafür mehr auszugeben, dann könnte auch eben eine neue Technologie wieder Fuß fassen.
Die Erdölvereinigung schiebt die Verantwortung also auf den Konsument. Das ist einfach. Im Moment gäbe es als Konsument darum nur eins, sagen die Experten. Ein sparsames Autofahren und, auf Politiker hoffen, die Solartechnik bei den Autos vorwärts bringen.
Biobenzin, das war ein Beitrag von der Yvonne Hafner.
Espresso.
Mehr ist besser. Wir Konsumentinnen und Konsumenten, wir funktionieren manchmal ein bisschen so. Die Hersteller von verschiedenen Produkten nutzen das aus, zum Beispiel die von Digitalkamera. Da gibt es eine riesige Auswahl mit immer mehr Möglichkeiten, mit immer mehr Megapixel und so weiter. Da hat man sprichwörtlich die Qual der Wahl. Und darum fragen wir jetzt doch gerade mal den Fachmann, weil, Reto Wittmer, mit dieser riesigen Auswahl ist man manchmal schon ein bisschen überfordert.
Ja, es ist wirklich schwierig. Ich habe manchmal das Gefühl, es kommt fast jeden Tag ein neues Modell dazu. Wenn man da so vor so einem grossen Gestell in einem Elektronikmarkt steht, dann hat man ja Dutzende von Kameras und jede lacht einem an, will quasi gekauft werden. Und die Kameras, die rufen einem natürlich dann zu, kauf mich, und buhlen um einem mit so Begriff wie Face Detection, Eye Contrast, 2,5 Zoll Pure Color LCD, Special Scene Mode. Ich sehe es Frage ins Gesicht jetzt.
Ja, und alle haben noch andere Farben.
My Colors gibt es auch, Continuous Shooting, High Speed Video, Dual Bildstabilisator, D-Lightning, Beauty Shot, das klingt auch sehr gut.
Ja.
Blink Detection oder Pre-Recording-Modus Fisheye, habe ich gerade heute Morgen noch gelesen in einer Mitteilung.
Also ich bin jetzt schon mal erschlagen. Das ist genau das. Man liest dann auf diesen Kärtchen und irgendwann hat man einfach ein riesen Knusch. Und es klingt einem auch, die Hersteller, die überbieten einem da auch so richtig mit Marketingbegriff.
Sehr kreativ, ja. Also das, was ich jetzt da kurz so aufgezählt habe, das ist eine Liste von, also ein Begriff von Nikon, Canon, Samsung und Casio, so diesen Hersteller. Und es ist natürlich das Problem, dass sich die Kameras teilweise nicht wirklich unterscheiden, vielleicht im Aussehen ein bisschen, aber was drinnen ist, ist eben vielfach das Gleiche. Und darum ist die Idee, wir nehmen da mit den meisten Funktionen. Ich denke, das ist ganz eine natürliche Reaktion, die die Hersteller da so ein bisschen ausnutzen.
Eben, es gibt ganz einen Haufen Sachen, die man sicher auch brauchen kann von diesen Raffinessen. Nur findet man es irgendwie nicht gerade, oder?
Wir müssen dort vielleicht zuerst mal unterscheiden. Wir müssen die Hardware anschauen, also die Kamera, also das Objektiv, der Zoom, der Blitz, also was ist da eingebaut. Und das andere eben bei einer Digitalkamera ist dann eine Software, Software, die Geschwindigkeit, wie verarbeitet die Kamera das Foto. Also eigentlich da, wo früher noch die Entwicklung vom Film war im Labor, da passiert ja heute schon in der Kamera drin, also der Prozess, wie das Bild entsteht. Das ist da eben neu. Und vor allem in dem Bereich gibt es viele Möglichkeiten für Manipulationen und das ist eben auch ein Bereich, wo die Hersteller ganz viele neue Funktionen relativ einfach können einbauen können. Zum Beispiel eine Blink Detection gibt es. Das heisst, die Kamera löst erst aus, wenn niemand auf einem Lippenbild die Augen zu hat. Ja, ich könnte noch praktisch sein. Ich weiss, bei mir, wenn man von mir will, Fotos mache, ich eigentlich immer die Augen zu, komischerweise.
Das sind wirklich halbe Computer. Also mit den roten Augen hat man es gekannt bis jetzt, aber dass sie sogar dann die Zonenaugen erkennt,
das ist so Gesichtserkennungsfunktion, das ist ein grosser Trend.
Dann bleiben wir jetzt aber zuerst einmal bei der Hardware. Also das Gerät ohne irgendwelche Effekte. Auf was muss ich da beim Kauf schauen?
Das Gerät ohne irgendwelche Effekte ist sicher immer noch das Wichtigste, weil eigentlich wenn man ja die Kamera, die man draufdrucken kann, dann macht es ein Foto und nicht irgendwelche Sachen, die hindurch passieren, in erster Linie. Mhm. Wir reden jetzt über die kompakten digitalen Kameras, so zwischen 200 und 500 Franken gibt es die. Ich denke, das sind die, die die meisten von uns haben und brauchen, also fürs Hobby. Die sind handlich klein, eben auch relativ günstig. Also wir reden jetzt da nicht von den Spiegelreflexkameras, da muss man noch unterscheiden. Mhm. Beim Kauf von diesen Kompaktkameras es ist eben sicher wirklich wichtig, das Objektiv. Viele Hersteller haben da wahnsinnige Zooms drin, wo man kann, Sachen, die weit weg sind, schön euch anholen, also richtige Feldstecher sind da eingebaut. Und was jemand einmal vergessen geht, bei vielen Modellen ist dann der Weitwinkelbereich, also Weitwinkel, dass man zum Beispiel in einem kleinen Raum den Raum ganz drauf bringt, das Gruppenbild wirklich draufbringt in einem Raum, den Weitwinkelbereich. Das ist wirklich ein Manko, immer noch bei vielen von diesen Kameras. Es gibt Hersteller, zum Beispiel Samsung, die jetzt das gemerkt haben, wo Kameras dann machen mit Brennweiten, die auch runtergehen, 24 mm bis auf dann 240 mm. Also da meine Faustregeln aus meiner Erfahrung, ich würde da eher auf einen möglichst tiefen Wert schauen. Das ist auch wieder ein bisschen, entspricht uns nicht so, oder? Wir haben ja eher lieber die höheren Werte. Ein tieferen Wert statt eben nur noch aufbolzen. Also ich mache ein Beispiel, lieber ein Zoom 22 bis 180 mm statt sagen wir 36 bis 300. Ist in der Praxis eigentlich besser, wenn man auch Weitwinkel hat.
Wenn wir also gerade schon bei den Zahlen sind und was ist jetzt besser, ob ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, wie sieht es aus mit der Auflösung?
Es ist da natürlich genau das gleiche Beispiel. Je höher, desto besser denkt man die Auflösung. Also das ist ja der Wert, ob ein Bild feinkörnig ist oder gröber. Da haben wir auch den natürlichen Reflex. Mehr ist besser. Noch vor ein paar Jahren haben wir ja vielleicht 3 Megapixel gehabt. Und dort war es wirklich auch noch so gewesen, dass man dann, die Kamera mit 6 Megapixel ist dann schon ziemlich besser gewesen. Heute haben wir 14 Megapixel, 9 Megapixel, so der Bereich. Und beides ist wirklich für normale Anwendungen, fürs Hobby genug. Es gibt bei beiden Auflösungen die gleich guten Fotos. Das sind die Unterschiede liegen dann in einem Bereich, wo jetzt nicht relevant sind für den Hobbyfotograf. Mhm. Man macht ja in der Regel nicht ein Plakat oder von diesen Fotos zum im Zimmer aufhängen. Was vielleicht noch eine gute Funktion ist, wenn man so die Hardware anschaut, ist Bildstabilisierung, also so eine Anti-Verwacklung. Wichtig ist da, dass sie mechanisch ist, also optische Bildstabilisierung beim Bildsensor. Weil da gibt es viele Modelle, wo eben dann auch wieder vorne drauf steht, Bildstabilisierung oder ein englischer Begriff natürlich, weil es besser tönt. Und der ist dann eben nur elektronisch gelöst und da geht dann auf Kosten von der Bildqualität, ist dann also wieder nur reines Marketing.
Also so ein bisschen eine Augenwischerei. Und wenn wir schon beim Marketing sind, da haben wir jetzt ja vorher Sachen gehört wie Beauty Shot oder Special Scene Modi.
Das sind so Bildmanipulationssachen. Also da kann man zum Beispiel direkt in der Kamera das Foto heller machen oder einfärben. Oder Beauty Shot nimmt automatisch so Hautunreinheiten. Man verspricht, dass die gerade rausgemacht werden.
Das klingt nach Hollywood.
Ja, sind natürlich, ja, ich denke, wenn man das will, dann sollte man es direkt am Computer machen, in einem Bildbearbeitungsprogramm. Mhm. Das ist doch dort immer noch besser, weil man dann das Bild auch auf dem Monitor sieht. Ja. Die Sachen bauen natürlich eben wirklich die Hersteller aus den Gründen, die wir gesagt haben, weil es gut tönt und weil es sehr einfach ist. Es kostet nicht zusätzlich oder nicht viel. Es ist eine reine Programm-Software-Angelegenheit in der Kamera drin. Wobei man muss sagen, es gibt auch nützliche Sachen, so Hochgeschwindigkeitssachen sind momentan ein bisschen am Kommen. Da gibt es ein Modell von Casio, wo so Continuous Shoot kennen. Da macht eine Kamera bis zu 30 Fotos, und zwar innerhalb von wenigen Hundertstel Sekunden. Und zwar macht sie auch noch ein paar Fotos, bevor man den Auslöser drückt. Das ist wirklich faszinierend. Also sobald man den Auslöser drückt, hat, werden dann alle 30 Aufnahmen, kann man dann anschauen. Die fünfte ist die, wo man effektiv gedruckt hat. Also man hat quasi vor dem effektiven Auslösen und nach dem Auslösen Aufnahmen und kann sich dann so einen Schnappschuss im Nachhinein machen. Das finde ich noch.
Das klingt jetzt aber wirklich noch spannend.
Das ist sicher etwas Brauchbares, was natürlich jetzt auch nur mit der Digitaltechnologie lösbar ist. Und die Sachen, die sind in der nächsten Zeit, denke ich, werden die vermehrt eingebaut. Und das ist sicher auch ein Grund, wo man dann könnte sagen, mal, also da will ich, da nehme ich jetzt das Modell, weil das andere hat es nicht.
Also wahnsinnig viel mehr Funktionen und Spielereien auch zum Teil. Macht das nicht Bedienung auch ein bisschen komplizierter? Das ist schon fast ein Lexikon brauchen, dass ich da weiss, was, wo und wie.
Das ist teilweise ein Problem, weil dann die Begriffe auch in der Menüführung so auf Englisch zum Beispiel drin sind und irgendwie nicht erklärt werden. Es gibt halt auch da sehr grosse Unterschiede, wie die Begriffe in den Menüs auftaucht und überhaupt, wie die Menüs präsentiert werden. Ich habe da schon Verschiedenes gesehen, Kameras, wo man wirklich 10 Minuten braucht, ohne Bedienungsanleitung, bis man rauskommt. Andere, die sehr gut gemacht sind, wo die wichtigsten Funktionen mal an vorderster Stelle sind und eben so die unwichtigen, die sind so ein bisschen wie versteckt, weil man braucht es einfach eh nicht. Also die Hersteller haben teilweise schon gelernt und haben die Bedienung auch eher intuitiver gemacht, als es auch schon war.
Wobei, das ist noch schwierig. Ich meine, die Kamera, die im Laden steht, die sehen die Bedienung nicht. Ich weiss dann ja nicht, was denn wirklich, was die mir mitgeben und was nicht.
Ja, es ist natürlich von Vorteil, wenn man im Laden, wirklich in einem Laden ist und wenn man weiss vielleicht, dass man selber ein bisschen Mühe hat oder nicht so schnell ist, um so rauszukommen, dass man auf den Punkt wirklich besonders achtet, also Kamera eben in die Hände nehmen, im Laden sich Zeit lassen, einschalten, man hat natürlich eine Batterie drin sein, eine Karte im Geschäft schon und halt mal eine Viertelstunde ausprobieren, ob das, was man eigentlich will, machen mit dieser Kamera, ob man da auch zum Ziel kommt, ohne dass jetzt einem der Verkäufer hilft oder dann ständig irgendwelche Sachen noch einmal aufschwätzen, eben so Marketing-Funktionen.
Reto Wittmer, können Sie nochmal zusammenfassen, was ist das Wichtigste, wenn ich so eine digitale Kompaktkamera gehe posten?
Vielleicht am schwierigsten die Idee, also wegkommen von der Idee, dass am meisten am besten ist, also dass man da vielleicht wirklich eben auch weniger nimmt und dann mehr Freude am Gerät hat, weil es eben vielleicht dann auch einfacher ist durch das. Das Zweite ist die Auflösung, Pixel, die ist heute bei all diesen Kompaktkameras genug für normale Anwendungen, also da muss man sich nicht Gedanken machen, soll ich jetzt 12 oder 14 Megapixel oder 9 nehmen.
Alles gut. Für uns normale Gebraucher.
Richtig, wenn man kein Plakat ausdruckt oder riesige Poster. Dann objektiv, da das Zoom eher auch in den Weitwinkelbereich gehen, also einen tieferen Wert dort, weil es wirklich einfach in der Praxis sich zeigt, dass man das eigentlich vermisst, sonst, wenn man will, in einem Raum zum Beispiel fotografieren. Dann der Bildstabilisator, das ist eine gute Sache, da kann man auch, wenn es nicht so viel Licht hat, kann man noch Fotos machen, die eben nicht verwackelt sind, braucht nicht unbedingt den Blitzen so schnell, aber da optischer Stabilisator, nicht nur elektronisch. Und da, was ich vorher eben gesagt habe, im Laden, wenn man in einem Laden ein Gerät kauft, dass man wirklich auch das ausprobiert, umfingert, testet, und sich wirklich von den Sachen, die dann angeschrieben sind, die Begriffe, die wie ausblendet und sich dort nicht so beeindrucken lässt.
Weniger ist also manchmal mehr. Besten Dank unserem Technologiefachmann Reto Wittmer. Auf drs1.ch finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Die haben wir bereit gemacht für Sie, um ein bisschen Kaufhilfe zu bieten bei modernen Digitalkameras. Und jetzt schauen wir noch voraus auf das Espresso von morgen. Anfangs Woche haben sie den Konsumfahnder losgeschickt, und zwar zum schauen, wie Glas rezykliert wird. Darum haben wir morgen im Espresso den Schwerpunkt Glasrecycling. Im Studio ist jetzt der Redakteur Crispin Zimmermann. Sie sind gestern zwischen glühend heissen Brennöfen gestanden. Wie haben Sie sich da so gefühlt mit Ihrem Mikrofon?
Das Mikrofon ist fast verbrannt, das muss man also so sagen. Es war mehrere hundert Grad heiss gewesen, und die grosse Hitze, die hat einen ganz speziellen Ton von sich gegeben. Es hat nämlich alles etwa so in dem Stil getönt. Das Rauschen und das Scheppern, das ist Glas, das ist neues Glas, das aus altem Glas hergestellt wird. Das Ganze passiert in Ämpres, das ist im Kanton Watt, am Genfersee unten. Und ich war dort eben in der Glashütte von der Firma Vetropack und habe geschaut, wie bis zu 1 Million neue Fläschchen da innerhalb von 24 Stunden hergestellt werden. Also da kommt eins nach dem anderen raus. Es gibt Glas, 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 Flaschen, Flaschen, Flaschen am laufenden Band.
Und damit es jetzt ja so neue Flaschen gibt, Leute müssen zuerst einmal die alten nicht in den Kübel, sondern eben in den Glascontainer geworfen werden.
Ja, das Recyceln, das fängt ja beim Sammeln an und da steckt dann eben wieder eine lange Kette, fast so lang wie die Flaschenkette, die ich gestern gesehen habe, von Abläufen dahinter, ein Zusammenspiel von Gemeinden, von Sammelfirmen, von Mitarbeitern und nicht zuletzt natürlich auch von uns, vom Konsument, von der Konsumentin. Alles zusammen muss stimmen und darum schauen wir morgen im Espresso unter anderem eben auch auf die ganze Sammelkette. Wir schauen die ein bisschen genauer an und dazu können Sie jetzt Ihre Fragen stellen, die wir dann auch morgen beantworten.
Also, wenn Sie Fragen haben zum Zurückbringen von Altglas, zum Beispiel, was man mit blauem Glas machen soll oder solches, wenn Sie solche Fragen haben, dann können Sie jetzt am Espresso-Hörertelefon die platzieren. Der Crispin Zimmermann ist jetzt gerade wieder draußen aus dem Studio und er nimmt jetzt Ihren Anruf entgegen auf der Nummer 0848. 434 434. Das ist die Nummer vom Espresso-Hörertelefon. Ihre Fragen rund ums Zurückbringen von Altglas. Wir nehmen das auf für unsere Sendung morgen über das Glasrecycling. Nochmal die Nummer vom Espresso-Hörertelefon 0848 434 434. Das Hörertelefon ist bis um 9:30 offen.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.